Könnt ihr das Bild sehen?
Ja.
Ja, was ist denn das?
Venedig? So klein.
Nein, ich meine doch nicht so sehr das Ufer, sondern den Fluss. Es ist der Ganges. Schöner, toller Fluss. Moment, ich muss da nur gerade noch. Was ist da jetzt? Was geschrieben? Varanasi. Aha, okay. Also Varanasi liegt am Ganges, sichtlich. Und warum zeige ich euch das? Also das Bild habe ich ausgewählt, weil man da ganz gut sehen kann, was für ein großer, breiter Strom der Ganges wird. Unaufhaltsame Naturgewalt, könnte man sagen. Und der Buddha verwendet das für ein Bild, das ich sehr eindrücklich finde. Da eigentlich nahe liegt, dass der Buddha, wie wir ja jetzt die Woche über immer wieder erlebt haben, so eindrückliche Metaphern wählt, direkt aus seiner Erlebenswelt. Ob es jetzt Bäume sind oder was hat man sonst noch, Sonnenaufgänge. Und hier jetzt eben der Ganges. Auch wieder mal aus dem 46. Kapitel der gruppierten Sammlung, und zwar die 77. Lehrrede. Und da heißt es: Ihr Mönche, der Ganges neigt, strebt und senkt sich gen Osten. Ebenso neigen, streben, senken sich Praktizierende, die sieben Erwachungsglieder entfalten und vervollkommnen in Richtung Erlöschen, in Richtung Nibbana. Und wie neigen, streben und senken sie sich, wie neigen, streben und senken sich sie, die die sieben Erwachungsglieder entfalten und vollkommnen in Richtung Erlöschen? Entfalten Sie die Erwachungsglieder Achtsamkeit, Dhamma-Ergründung, Einsatz, Freude, Beruhigung, Sammlung, gleichmütig betrachten, die in Abgeschiedenheit, Reizlosigkeit und Auflösung verwurzelt sind und ins Zerfallen evolvieren oder heranreifen. Ja, zum Zerfallen. In der Lehrrede zum einen diese besonders inspirierende Metapher und zum zweiten nochmal ein Grundthema der Erleuchtung der Erwachungsglieder. Also, obwohl die Erwachungsglieder selber schon ein Begleitthema zu unserer Meditation sind, haben sie selber auch nochmal ein Begleitthema. Um das vielleicht nochmal deutlicher zu machen, aber beschäftigen wir uns erst doch nochmal mit diesem schönen Bild. Wieso beschreibt der Buddha das so, dass wir als Praktizierende uns Richtung Nibbana neigen, wenn wir die sieben Erwachungsglieder entfalten und vervollkommnen, so wie der Ganges sich gegen Osten neigt?
Vielleicht weiß
was ja. Sagen.
Vielleicht, weil wenn wir damit erstmal anfangen, da kein Rauskommen mehr ist sozusagen.
Okay, genau, es ist eine gewisse Unausweichlichkeit. Ja, also vielleicht könnte man heute irgendwelche riesigen Staudämme bauen und den Ganges dann vielleicht umleiten. Also wir in der modernen Zeit sind ja gewohnt, auch unmögliche Dinge irgendwie technisch umzusetzen und auf den Mond und auf den Mars zu fliegen und weiß Gott was. Auch zur Zeit des Buddha war der Ganges das war gegeben. Ne? Der fließt dahin und fertig. Und zwar mit einer unaufhaltsamen Macht. Und genauso ist es eigentlich unausweichlich, dass in uns das Erlöschen stattfindet, wenn wir die 7 Erwachungsglieder entfalten und vervollkommnen, weil das den Geist immer wieder in diese Richtung dreht. Ist das nachvollziehbar? Also könnt euch jetzt ruhig auch ein bisschen melden. Es wäre vielleicht ganz schön, am Abschluss noch ein bisschen Austausch zu haben. Habt ihr das so erleben können in der Praxis manchmal, dass man da wirklich das Gefühl bekommt, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Das kann vielleicht unheimlich sein, aber dass man so das Gefühl bekommt, es bin ja gar nicht ich, der oder die jetzt da das perfekte Loslassen schaffen muss. Es entsteht eine Dynamik, die sich immer deutlicher in eine bestimmte Richtung zu entwickeln scheint. Und in die Richtung des Erlöschens. Wir haben zwar auch davon gesprochen, wie man mit einem Feuer umgeht. Das hat ja auch eine gewisse Berechtigung, unser geistiges Herdfeuer so zu pflegen, dass wir uns damit unser Dhamma-Süppchen kochen können. Aber letzten Endes geht es nicht darum, ewig das Feuer weiterbrennen zu lassen, sondern das sansarische Dukkha-Feuer wirklich zum Erlöschen zu bringen. Das Ganze wird theoretisch zumindest sehr einfach verständlich, wenn uns bewusst wird, dass dieses Nibbana, das wir alle so als das Ziel der Dhamma-Praxis gelesen, gehört haben, dass das nicht irgendein neuer Sonderzustand ist, sondern einfach nur das Aufhören des verblendeten Zustandes. Da muss man übrigens auch ein bisschen aufpassen mit dem Begriff Erwachen, finde ich, weil normalerweise träumen wir irgendwas oft in irgendeiner skurrilen Welt, in einer unheimlichen Welt und dann wachen wir auf und dann sind wir wieder in unserer richtigen Welt. Und im Dhamma bedeutet Aufwachen eher nicht, dass wir dann in die richtige Welt kommen, wo alles echt ist und wo wir die Illusion gegen die Realität eingetauscht haben. Es ist ja eher so, dass die Realität per se die Illusion ist, aus der wir aufwachen. Also vielleicht so, wie wenn man in einem Traum aufwacht Und dann merkt, dass man das auch nur geträumt hat. Also diese Grundidee, mit der wir die ganze Zeit durchs Leben laufen, das bin ich und darum ist alles wichtig, die können wir durch ein Entfalten und Vervollkommnen der Erwachungsglieder tatsächlich als eine Illusion entlarven. Wenn, wichtiger Nebensatz, wenn unser Entfalten und Vervollkommnen der Erwachungsglieder unter einem bestimmten Motto verläuft oder von bestimmten Dhamma-Grundqualitäten begleitet ist. So steht es auch hier in der Lehrrede. Da entfalten sie die Erwachungsglieder Achtsamkeit, Dhamma-Ergründung, Einsatz, Freude, Beruhigung, Sammlung und gleichmütiges Betrachten, die in Abgeschiedenheit, Reizlosigkeit und Auflösung verwurzelt sind und ins Zerfallen reifen. Das heißt, nicht jede Form von Freude oder Einsatz oder jede Form von Sammlung, jede Form von Achtsamkeit führt dazu, dass unsere Praxis sich automatisch Richtung Nibbana neigt, sondern jede Form dieser Erwachungsglieder, wenn sie im Kontext von Abgeschiedenheit, Reizlosigkeit und Auflösung praktiziert wird. Und wenn dadurch sich das Ganze in Richtung des Zerfallens und des eben des Erlöschens, des Aufwachens hin entwickelt. Abgeschiedenheit bedeutet im Dhamma so viel mehr als allein in einem Zimmer zu sitzen. Für den Buddha haben wir immer Begleitung eines Zweiten. Ich glaube, wir haben die Lehre da auch sogar schon mal gesprochen in irgendeinem Kontext. Wir haben immer Begleitung einer zweiten, und zwar unser Verlangen ist immer mit dabei. Und solange wir das Verlangen mit uns herumtragen, beziehungsweise vom Verlangen hin und her geschickt werden, sind wir nie allein, weil das Verlangen die Illusion eines Selbstes immer wieder neu entstehen lässt. Also Abgeschiedenheit ist auch die Bereitschaft, sich von Dingen, sich von nicht förderlichen Umständen zu trennen. Zum Beispiel einmal das Involviertsein in die Welt der Sinne zu verlassen. Was nicht unbedingt heißen muss, dass man in den Wald geht und sich dort ganz allein unter einen Baum setzt. Das ist natürlich wunderbar, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, wird man aber nicht immer machen können. Vielleicht kann man auch in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder im Supermarkt die Abgeschiedenheit als Grundlage seiner Dhamma-Praxis verwirklichen oder drauf kommen, dass das eigentlich gar nichts zu tun hat mit damit, wo sich unser Körper gerade befindet. Dass es vielmehr eine geistige Haltung ist. Abgeschieden zu sein bedeutet auch schon ein gewisses Maß an Weisheit und eben Aufgewachtsein mitzubringen. Zu wissen, dass dieses große Etwas, was wir uns immer wünschen, dieses beständige Glück, wo wir endlich mit einem tiefen Seufzer uns hineinfallen lassen können und dann wird immer alles gut sein. Das ist das, da wo wir immer danach suchen, es mit Sicherheit nicht sein wird. Dann finden wir uns vielleicht im Supermarkt wieder. Natürlich muss man in den Supermarkt und sich dort irgendwelche Nahrungsmittel besorgen. Aber gleichzeitig weiß man, da gibt es jetzt das nicht, wonach ich mich eigentlich sehne. Dementsprechend ist der Geist nicht mehr so intensiv nach außen orientiert in seiner Suche nach Zufriedenheit. Dadurch ergibt sich eine natürliche Form der Abgeschiedenheit, die die Erwachens, entstehen und sich vervollkommnen der Erwachensglieder natürlich ganz enorm unterstützt. Andersrum unterstützen die Erwachungsglieder natürlich wieder, dass diese Abgeschiedenheit zu einem immer natürlicheren Teil unserer Lebensanschauung wird. Ihr seht schon, diese Begriffe haben alle viel miteinander gemeinsam. Abgeschiedenheit und Reizlosigkeit, das schöne Viraga. Weil es sich einfach durch unsere Abgeschiedenheit bestätigt, dass wir die Dinge der Welt gar nicht so dringend brauchen. Uns das unser verblendeter Geist und dieser Verzerrungseffekt namens Ich-Illusion immer einreden möchte. Also sind wir bereit, dieses Verblassen der scheinbar so echten Dinge unserer Wirklichkeit, sind wir bereit, das Verblassen der Ich-Vorstellung zu einem Baustein unserer Zufriedenheit zu machen. Sind wir bereit, die Erwachungsglieder aktiv zu verwenden, um das Verblassen der Daseinsdramatik noch weiter zu fördern. Ja, dazu müssen wir ja die Verblassen und die Reizlosigkeit wollen. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Widerspruch, aber natürlich können wir unseren Geist auch daraufhin ausrichten. Wir sagen, ich möchte, dass mein Leben in diese Richtung geht. Und ich habe vom Buddha eine sehr detaillierte Erklärung, welche geistigen Qualitäten mich ja schon unweigerlich in diese Richtung weiter bewegen werden. So wie das Flussbett des Ganges den Ganges nur in eine Richtung sich bewegen lässt, das einfach seit Jahrtausenden irgendwelche geologischen Eigenheiten der Weg ist, den das Wasser nimmt, das ja durch die Schwerkraft von der Erde angezogen wird. Genauso nimmt der Geist, der von der Reizlosigkeit angezogen wird, immer wieder den Weg der Erwachungsglieder. Wo also immer wieder wird dabei aus Achtsamkeit Dhamma-Ergründung. Wenn unsere Schwerkraft uns Richtung Nibbana, Richtung Erlöschen zieht, immer wieder wird aus Dhamma-Ergründung Einsatzbereitschaft und daraus Begeisterung und daraus dann aber Beruhigung. Und Beruhigung ist so intensiv oder so tiefgreifende Sammlung daraus wird und daraus wieder gleichmütiges Betrachten. Was sich in logischer Folge aus dem Verblassen und der Reizlosigkeit ergibt, ist die Auflösung. Das Pali-Wort Nirodha kann übrigens in verschiedenen Zusammenhängen auch ein bisschen was anderes bedeuten. Im direkten Vipassana-Kontext, so wie in der vierten Tetrade der Atemachtsamkeit, da haben wir das kennengelernt als einen Aspekt des Daseinsmerkmals, der Unbeständigkeit. Und Nirodha beschreibt aber auch schon das Aufhören können, das auch die Bereitschaft, das Aufhören zuzulassen im Zusammenhang mit unserem verblendeten Ich-Konstrukt. Also auch die Weisheit, Auflösung als das Heilmittel unserer samsarischen Dukkha-Krankheit zu erkennen. Das haben wir ja im Kontext der Erwachungsglieder auch immer wieder festgestellt, dass es da immer wieder in Richtung Aufhören, weniger werden, Reduktion geht. Ja, also wir lösen Schicht um Schicht einer Illusion auf, die, deren Eigenschaft es eben ist, uns in vielen Schichten etwas zu präsentieren, was bei genauerer Untersuchung überhaupt nicht vorhanden ist. So etwas wie ein beständiges Selbst ist eben einfach nicht vorhanden. Auch wenn eine Illusion, die uns genau das Gegenteil glauben macht, schon vorhanden ist. Wie vielleicht auch in der Meditation heute, zumindest in Ansätzen mal sichtbar geworden ist. Selbst das Bewusstsein, mit dem wir normalerweise so eine selbstverständliche Identifikation erleben, kann als ein wesenloser, ein Ich-fremder Prozess erlebt werden, der sich 100% konträr verhält zu dem, was ein Selbst eigentlich sein müsste und können müsste, nämlich zumindest zwei Atemzüge lang bestehen. Und man kann sich jetzt rumstreiten, aber weil wir das nach der weil wir es nicht gewohnt sind, oft, denke ich, so konsequent Begriffe zu denken und zu definieren, könnte zum Beispiel die Frage auftauchen, ja, wer sagt denn, dass ein Selbst beständig sein muss? Aber ein Selbst, das nicht, sich nicht mal für zwei Atemzüge halten kann, was bringt uns das? Ja, also das Selbst können wir dann. Und selbst wenn es ein Selbst wäre, dann wäre es trotzdem wert, es loszulassen. Nur so nebenbei. So Abgeschiedenheit, Reizlosigkeit. Das Sehen der Auflösung als das Mittel der Heilung. Wenn wir darin verwurzelt, darin gegründet, die sieben Erwachungsglieder praktizieren, dann wird unser Geist sich in keine andere Richtung weiterentwickeln können und wollen, als in die des Zerfallens. Und spannend ist vielleicht, dass der oder die, die das Zerfallen hier mit so viel Einsatz und so viel hin und her anstrebt, dann mit der Zeit genau dieses Zerfallen auch erlebt. Das heißt, es bleibt am Schluss nicht ein strahlender Sieger, der sich jetzt das Zerfallen sein wie eine Medaille an die Brust heften wird, sondern das Zerfallen bedeutet, dass dieser Daseinsprozess immer weniger unter der Flagge eines Selbstes unterwegs ist. Ganz einfach, weil gleichmütiges Betrachten, wenn es gut vorbereitet, in die richtige Richtung ausgerichtet, beginnt seine Wirkungskraft zu entfalten. Das ist dann einfach alles zersetzt, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Also ist es zum einen ein sehr eindrücklicher Ausblick, in welche Richtung unsere Praxis gehen kann, Buddha uns ergibt mit dem schönen Bild vom Ganges, Bild, das uns motivieren kann, uns diesen sieben Erwachungsgliedern anzuvertrauen, Bild, das uns gleichzeitig auch immer wieder ausrichten kann, in welche Richtung unsere Praxis gehen kann und gehen wird, wenn wir dem Wirkungspotenzial des Dhamma nicht immer wieder dazwischengrätschen und in die Quere kommen. Gut, ich denke, das reicht jetzt mal für den Theorie, das Theorie Crescendo am Ende unserer Woche. Und wir haben um 10 Uhr noch einmal eine Zusammenkunft, wo wir noch ein bisschen meditieren können. Ich hätte euch auch gerne wieder angeboten, Zufluchtnahme und Sila zu machen. Und dann gibt es halt, was es da immer so gibt zur Verabschiedung. Okay, dann sehen wir uns um 10 Uhr noch einmal wieder. Und bis dahin habt ihr vielleicht hoffentlich ein bisschen Zeit, in Richtung Nibbana zu fließen.